Herzlich willkommen zurück beim Equidemia Podcast, der seit neuestem Jahr nun Insights heißt. Mein Name ist Selina Skogan, ich bin euer Host und ich bin die Gründerin von Equidemia. Und heute geht es um eine Frage, die ich vor allem in letzter Zeit im Zusammenhang mit dem Summit ziemlich oft gestellt bekommen habe. Und die Frage lautet: Sag mal, Selina, wie wissenschaftlich wird das eigentlich bei dir? Und ich glaube, hinter dieser Frage steckt ganz selten echtes Interesse an Wissenschaft, sondern eher die Sorge von, wird das zu kompliziert oder geht dabei das Gefühl verloren? Ist was ich ganz oft beobachte, dass Menschen glauben, wenn wir eine evidenzbasierte Unterlage haben, dann bedeutet das gleichzeitig, dass wir das Gefühl verlassen müssen und alle anderen Sorgen, die damit so verbunden sind. Kann ich ziemlich gut verstehen und ich möchte euch heute ganz ehrlich erzählen, wie das bei mir so passiert ist. Ich hatte nämlich nie den Anspruch, wissenschaftlich zu arbeiten. Ich wollte einfach nur, dass es meinen Pferden gut geht und damit sind wir auch schon voll drin im Podcast. Denn was mich so ein bisschen stört, und das ist ja auch das, worüber wir hier immer wieder reden, ist, dass wir eigentlich eine gute Absicht haben, aber tatsächlich am Ende des Tages wenig Kontext. Und das war bei mir ja nicht anders als bei allen anderen auch. Und ich habe genau das gemacht, was sehr viele machen. Ich habe gelernt, ich habe mich bemüht, ich habe versucht, fair zu sein, vor allem fair zum Pferd zu sein und hatte trotzdem natürlich, ja, die Probleme, die wir so haben als Pferdebesitzer und als Reiter. Nicht, weil ich das nicht ernst gemeint habe, sondern weil mir was gefehlt hat. Und ja, das war genau die Sache, über die wir immer wieder reden. Kontext, 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 Kontext. Als ich noch in Deutschland gelebt habe, war für mich das größte limitierende Thema die Haltung. Zu wenig Bewegung, zu wenig Einfluss, auch, naja, die üblichen Struggle, die man eben im Pensionsstall hat oder einfach auch Strukturen, die nicht gepasst haben. Sogar als ich mich selbstständig gemacht habe und meinen eigenen Raum, meinen eigenen Hof hatte, war ich eben durch die Geografie, durch finanzielle Mittel, aber auch durch das, was meine Nachbarn wollten oder die anderen Menschen auf dem Hof wollten, eingeschränkt in dem, was ich meinen Pferden so bieten konnte. Ich habe das Beste gemacht im Rahmen meiner Möglichkeiten. Aber heute nenne ich das ganz liebevoll, wenn ich das vergleiche mit dem, was wir jetzt haben, nenne ich das ganz liebevoll City Farming. Und natürlich ist, also völlig klar, ne, sage ich immer wieder, ist völlig klar, dass nicht jeder seinen eigenen Berg haben kann. Aber spätestens seit ich meinen eigenen Berg habe, ist mir aufgefallen, wie stark die Haltung dann tatsächlich am Ende des Tages das Pferd oder das Exterieur auch beeinflusst. Und dann kam Norwegen. Dann bin ich nach Norwegen gezogen. Und ich habe natürlich noch mal kurz zurück nach Deutschland gesprungen. Ich habe natürlich das Beste im Rahmen meiner Möglichkeiten rausgeholt. Klar. Wie wir das alle eben so tun. Aber dann kam Norwegen und erstmal wurde in Norwegen gar nichts besser, sondern alles schlechter, denn auch hier hat es einen Moment gedauert, bis wir unseren eigenen Hof gefunden haben. Wir haben zwar schon lange, bevor ich hergezogen bin, danach gesucht, hatten aber wenig Erfolg. In Norwegen einen Hof zu kaufen ist nämlich genauso schwierig wie in Deutschland. Das ist jetzt nicht so, als würden die hier leer am Straßenrand stehen und dann nimmt man sich einfach ein, sondern man muss ein kleines bisschen Glück haben. Dann hatten wir ein kleines bisschen Glück, haben einen Hof bekommen und hatten auch noch Glück, dass wir also jetzt neben meinen Schwiegereltern leben. Und damit hat sich sofort, die auch ihren Hof haben, den aber nicht mehr bewirtschaften, weil sie in Rente sind. Und damit hat sich sofort das Land für meine Pferde natürlich verdoppelt. Jetzt sind wir auch noch mitten in der Utmark. Das heißt, wir dürfen im Sommer die Türen aufmachen. Sie haben Freigang auf die Alm. Das ist natürlich, schöner wird es nicht, ne? Brauchen wir nicht mehr besprechen. Das heißt, wir hatten mehr Platz, wir hatten mehr Bewegung und mehr natürliche Bedingungen. Und trotzdem hatten wir Probleme. Und das ist was, was ich überhaupt nicht über einen Kamm geschert bekommen habe. Denn nun komme ich aus der akademischen Reitkunst. Und in der akademischen Reitkunst, finde ich, sind wir eigentlich schon ganz gut da drin, über Grundbedürfnisse zu sprechen und darüber zu sprechen, dass wir uns wünschen, dass die Grundbedürfnisse erfüllt sind, bevor das Pferd dieses, jenes, welches leisten soll. Also Im Hinblick darauf sind wir eigentlich schon so eine Modellreitweise für die Five Domains, für das Five Domain Model, weil gerade Bend immer wieder unterstreicht, wie wichtig das ist, dass das Pferd zuallererst Pferd sein darf und das Pferd, was es ist und nicht das Pferd, was ich mir wünsche. Wenn ihr den Podcast hört, heute am Freitag spricht er gerade im Summit über dieses Thema, wie wichtig das ist, mit Liebe auf sein Pferd zu schauen und dem Pferd eben zuerst all diese Möglichkeiten zu geben. Und ganz lange habe ich gedacht, zum Beispiel, ich komme mit meinem Despino nicht weiter, als ich mit ihm gekommen bin, weil ich ihm das nicht bieten konnte, weil ich von dem Umfeld einfach limitiert war. Und dann kamen wir nach Norwegen. Wir hatten mehr Platz, mehr Bewegung, mehr gute Bedingungen und trotzdem Probleme. Trotzdem ist die Piaf nicht so schön geworden, wie ich das mit anderen Pferden erreicht habe oder wie ich mir das gewünscht habe. Trotzdem hatte dieser Körper also seine Grenzen. Das war einer der Momente, an dem ich anfangen musste, neu zu denken, anders zu denken. Erstmal bin ich in so eine kleine Mini-Depression gefallen und dachte mir, meine Güte, was bin ich denn? Bin ich denn so ein schlechter Ausbilder? Wie kann das denn sein? Und wie kann das denn sein, dass das mit diesem Pferd nicht klappt, aber eben mit vielen anderen Pferden, die ich vorher in meinem Leben auch ausgebildet habe, war das überhaupt kein Problem, dahin zu kommen. War das überhaupt kein Problem, die Galopparbeit zu machen, aber mit diesem Pferd bin ich da irgendwie nicht weitergekommen. Dann war ich ja jung und klug und dachte mir, Ich kaufe mir Jungpferde und wenn mein Kind zur Welt kommt und dann können die ganz in Ruhe bei mir aufwachsen und wenn die so fertig sind mit Aufwachsen, dann können wir gemeinsam was erleben. Nun wissen wir ja alle, die diesem Podcast schon länger folgen, wissen ja vielleicht, wie das geändert hat mit den Jungpferden, die ich gekauft habe und die mit dem gemeinsamen Erleben. Das hat ja nicht ganz so gut geklappt, wie ich mir das geplant habe. Das gucken wir uns gleich nochmal Schritt für Schritt an. Aber das war der Punkt, an dem ich damals stand. Ich konnte nämlich nicht mehr sagen, es liegt an der Haltung. Es blieb also nur noch so dieser Punkt von, was passiert hier eigentlich wirklich? Und dann bin ich, Five Domain Model mäßig, erstmal bei der Pädagogik hängen geblieben und dachte mir, Mensch, vielleicht bin ich als Ausbilder, als Reiter einfach nicht gut genug. Parallel dazu ist was anderes passiert. Parallel dazu habe ich die liebe Frauke kennengelernt, die für mich sowas wie die Modellwissenschaftlerin per se ist, die ja auch bei uns beim Summit mit dabei ist und die ja auch bei uns in der Masterclass einige Lektionen liest und den ganzen Teil über Schmerz und über Sinneswahrnehmung macht. Und während ich ihre Pferde so behandelt habe oder während wir uns auf einen Kaffee getroffen haben, hat sie mich immer mal wieder mit der einen oder anderen Studie oder mit dem einen oder anderen Paper konfrontiert. Manchmal ging das gut, manchmal ging das nicht so gut, manchmal musste ich auch erstmal ein bisschen schlucken und darüber nachdenken. Aber am Ende des Tages hat es mich immer weitergebracht. Und das ist ja genau der Grund, warum ich immer sage, besonders dann, wenn man erstmal einmal schlucken muss, dann ist da meistens irgendwas Wahres dran an dieser Stelle. Frauke, falls du zuhören solltest, herzlichen Dank. Hör nicht auf damit. Und nun kamen also diese Pferde auch zu mir. Das passierte alles relativ parallel. Und dann müssen wir einmal ganz kurz auch besprechen, was bedeutet denn evidenzbasiert tatsächlich. Denn evidenzbasiert bedeutet nicht nur Studien lesen oder nur Zahlen kennen, sondern das ist eigentlich der Zusammenschluss zwischen Beobachtung, Erfahrung und dann kommt im Idealfall die wissenschaftliche Einordnung. Und das ist ein Thema, was wir vielleicht in einem anderen Podcast, da würde ich mir da mal Verstärkung zuholen von der Frauke zum Beispiel, uns die Evidenzpyramide angucken. Dann kann man sich da auch angucken, dass die allerunterste Stufe der Evidenzpyramide immer die Beobachtung der guten Praktika ist, wo dann im Endeffekt die wissenschaftliche Einordnung und die ganzen Paper, die dann irgendwie geschrieben werden, die Studien, die aufgesetzt werden, drauf aufbauen. Das sollte also überhaupt nicht voneinander getrennt sein und sollte miteinander zusammengehen. Nun habe ich also angefangen, mich damit zu beschäftigen. Parallel dazu habe ich die Ernährerausbildung noch gemacht, damals bei der lieben Conny. Und auch die Conny arbeitet ja nun sehr evidenzbasiert und arbeitet ja nun sehr auch damit, dass wir uns mit Papern beschäftigen und quälen müssen, um unsere Ausbildung voranzutreiben. Und diese zwei oder drei oder vier Elemente eigentlich, die haben so angefangen, ineinander zu greifen. Das Erste, was ich festgestellt habe, war, dass wenn ich die Ernährung meiner Pferde bedarfsgerecht eingestellt hatte, dass für das andere, womit ich mich so unglaublich viel vorher beschäftigt hatte, nämlich die Osteopathie und die Reitkunst, gar nicht mehr so viel übergeblieben ist im Hinblick auf Verbesserungspotenzial. Wie erkläre ich das jetzt am besten? Wenn ich vorher auf ein Pferd draufgeschaut habe, dann habe ich immer gesehen, ach Mensch, das Pferd steht so und so oder das Pferd hat dieses und jenes im Exterieur. Und dann sind mir spontan drei Lektionen eingefallen, die ich anwenden konnte oder die ich versucht habe anzuwenden, um das Exterieur zu verbessern. Und dann habe ich festgestellt, zum Beispiel die ganzen Pferde, die trageerschöpft sind, die haben viel mehr davon profitiert, wenn ich den Magen behandelt habe und wenn ich abgespeckt habe und wenn ich die Ration bedarfsgerecht eingestellt habe, von einer ordentlichen Trainingsplanung, als davon, dass ich Levaden mit denen übe oder davon, dass ich sie osteopathisch behandle. Ich möchte jetzt nicht in Abrede sprechen, dass gutes Reiten hilft. Ich möchte auch nicht in Abrede sprechen, dass osteopathische Behandlungen helfen. Don't get me wrong on this point. Ich bin nach wie vor mit Leib und Seele Osteopathin und Kraniosakraltherapeutin. Aber und ich bin mit Leib und Seele Reiterin und Reitlehrerin vor allem. Aber natürlich hat jede dieser Techniken, kann da viel besser greifen, viel besser reingehen, wenn die Grundbedürfnisse bedarfsgerechter Ernährung gestillt sind. Haben wir also einen Mangel an, sagen wir, Bewegung oder an Proteinen oder an ich weiß nicht was, dann wird sich das ja auch, gerade auch die Versorgung über das Lymphsystem mit den Mineralien, Spurenelementen, spiegelt sich das ja im Körper. Das heißt also, ganz viel, was wir ja so auf Instagram sehen unter fasziale Verklebung oder sonst was, ist ganz einfach Mangelbewegung und Mangelernährung. Ist beste Medizin, die es dagegen gibt. Jetzt mache ich an der Stelle schon wieder Werbung für die Conny, aber das macht nichts. Ich mache das gerne, denn das ist einfach total wichtig, wenn die Grundbedürfnisse nicht gestillt sind, wenn der Grundbedarf, Bedürfnis und Bedarf sind ja manchmal auch zwei total verschiedene Dinge. Wenn die nicht ineinander greifen, wenn das nicht gestillt ist, dann ist jede Technik, die ich da oben draufsetze, egal wie gut die ist, egal wie gut der Trainingsplan ist, egal wie pädagogisch meine Ausbildung ist, egal wie gut mein Reitersitz ist, der kann einfach nicht greifen. Denn der Körper hat nicht das, was der braucht, um das auch umzusetzen. So, jetzt sind diese Dinge also übereinander gekommen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, gucken wir doch mal ein bisschen genauer hin. Jetzt müsste hier ja eigentlich alles Taco sein. Wir haben also die Lebensumstände optimiert. Meine Pferde hatten ihren eigenen Berg, sie hatten trockene Liegeflächen, alles, was man sich eben so als Pony wünscht, hatten ausreichend Bewegung, waren bedarfsgerecht eingestellt und mit ihnen gespielt habe ich auch noch. Sprich, ich habe noch reiterliche Ausbildung mit denen gemacht. Und dann sind da meine kleinen Zwerge gekommen, sind die Jungpferde gekommen. Als allererstes ist der Tassi damals eingezogen, der Tassilo als eineinhalbjähriger. Und als nächstes ist der Vilja damals gekommen. Den habe ich tatsächlich gekauft, weil ich noch ein Jungpferd fürs Bodenarbeitsbuch brauchte. Und habe dann, ich hatte mir schon ewig einen Kaltbluttraber gewünscht und ich hatte mir ja vorgenommen, drei Pferde zu kaufen, einen Frederiksborger, einen Kaltbluttraber und ein Lusitano. Und genau, habe das dann einfach gemacht. Der Tassi war noch zu klein mit seinen anderthalb Jahren. Den konnte ich noch nicht in die Bodenarbeit oder in die gymnastizierende Bodenarbeit nehmen. Der hat dann so Sachen ja fürs Buch gemacht, wie Putzen oder Führen oder so. Und der Vilja hat dann mit der gymnastischen Arbeit angefangen. Er kam dann als Vierjähriger, der Kaltblutraber, kam als Vierjähriger hierhin. Und ich hatte mir ganz gezielt ein Pferd ausgesucht, wo eben die Aufzucht, ja, ganz gut gelaufen ist. Zumindest ist er nicht mit 6 Monaten von seiner Mutter getrennt worden und auf einen anderen Hof gekommen, sondern ist am gleichen Hof geblieben. Man könnte jetzt darüber streiten, oder man kann eigentlich nicht darüber streiten, ob die Aufzucht auf einem Einzelpaddock eine gute Idee ist. Das ist sie nicht. Der hat da lange Panik geschoben, wenn ich ihn von der, oder wenn ich ein Pferd aus der Herde gehalten habe und hat sich da, ja, das war schwierig für ihn. Aber er ist nicht mit 1,5 auf der Rennbahn eingebrochen worden. Er musste kein Rennen gehen. Er hat keine Art von Missbrauch oder so erfahren. Er ist bei seiner Mutter geblieben, wenn auch auf dem Nachbarpaddock. Und ich glaube, das sind alles Faktoren, die, ja, es könnte immer ein bisschen besser sein, aber das sind schon Faktoren, die ganz, ganz gut gewesen sind. Da habe ich also sehr genau hingeschaut. Das ist ja bei uns eingezogen. Dann habe ich also angefangen, den auszubilden und habe erstmal, als ich angefangen habe, ihn auszubilden, festgestellt, was für ein unglaublich zugängliches und offenes Pferd das ist im Kontakt zu Menschen. War der immer fröhlich, immer gut. Der war auch in der Herde von Anfang an fröhlich und gut. Er hatte einfach nur Stress damit, wenn ich seinen besten Freund, wenn ich den Tassi mal aus dem Zaun genommen hatte, dann hatte er Angst, dass sein bester Freund nie wiederkommt. Das hat dann lange gedauert, 2, 3 Wochen Training. Und dann war das auch gut. So. Jetzt kam aber der Punkt mit der Ausbildung, wo die Ausbildung langsam ein bisschen ernsthafter wurde. Wir haben im ersten Moment erstmal gesehen, der hatte ein ziemlich gruseliges Exterieur und dann kam der hier in eine gute Haltungsform. Und innerhalb von wenigen Wochen hat das Exterieur sich verändert. Das ist dann immer das, was ich in der Masterclass erzähle, der Einfluss der kinetischen Muskulatur auf der Einfluss der kinetischen Muskulatur auf das Exterieur des Pferdes. Haltungsbedingungen, Haltungsbedingungen und nochmal Haltungsbedingungen. Nun gut. Mehr dazu an anderer Stelle haben wir ja auch schon öfters besprochen. Jetzt hat der auf der Bahn alles, was man im Schritt so machen konnte, ziemlich gut gemacht. Außer das Schulterherein auf der rechten Hand. Da ist mir das Pferd immer, ich hatte immer Probleme, den rechten Hinterfuß gut zu platzieren, ohne dass das Pferd ausfällt. Er hat sich immer ein kleines bisschen verstellt. Ist mir dabei viel auf die Schulter gefallen, vor allem auf die innere Schulter. Und hatte eine Tendenz zu überbiegen. Der ist also irgendwie meinen Anweisungen gefolgt, aber nicht so richtig gut. Also irgendwie ging das nie so richtig gut. Und das war so dann auch der Moment, in dem ich angefangen hatte, mich mit Ganganalyse zu beschäftigen und mich damit zu beschäftigen, was Schmerzsignale sind, was Pain-Signals sind. Und da bin ich schon so ein bisschen skeptisch geworden, dass immer die gleiche Hüfte und ausgefallen ist und dass das Pferd immer im gleichen Moment angefangen hat zu verstellen. Und in dem Moment, in dem ich das mit Krupper herein korrigiert, wurde er sofort wieder besser. So richtig skeptisch bin ich dann geworden. Ich bin gedacht, was ist denn hier los? So richtig skeptisch bin ich dann geworden, als ich Probleme hatte, das Pferd beim Traben in eine horizontale Balance zu bekommen, dass also der Kopf sich so auf Widerristhöhe einstellt und dass er weder zu schnell noch zu langsam wird. Das fand ich irgendwie seltsam. Ich habe das damals, ich hatte ja ein kleines Kind, ein ganz, ganz kleines Kind. Ich habe das noch so ein bisschen darauf geschoben, der Reitplatz ist nicht gut genug und ich schlafe zu wenig, ich kann mich nicht gut genug konzentrieren in der Arbeit. Das müsste der Grund sein und habe das dann erstmal auch wieder ja so ein bisschen zur Seite geschoben. Dann hatten wir Sommerpause und dann habe ich ihn auf den Berg gelassen. Ist er da durch die Gegend geflitzt mit den anderen und habe dann im Winter wieder angefangen, ihn zu arbeiten. Habe mich dann nochmal ernsthafter mit dem Thema Trab und Galopp auseinandergesetzt. Das ging nach wie vor nicht richtig gut und habe mich dann, meine erste Erklärung war dann, naja, offensichtlich bin ich ein bisschen aus dem Training. Ich habe einfach zu viel Mama-Job gemacht und zu wenig Pferdejob. Und wenn das Pferd nicht übt, dann kann er das auch nicht können. Dann kam das Anreiten. Die Schrittarbeit war also nach wie vor gut. Die Trabarbeit wurde zumindest in kurzen Intervallen auch immer immer besser. Heute würde ich das nicht mehr so machen. Ich würde heute kein Pferd mehr anreiten, das nicht mindestens 20 Minuten Ausdauertrab kann. Damals habe ich das noch gemacht, weil mir da der Zusammenhang auch noch nicht so richtig klar war. Und habe mich dann gewundert, das Pferd war total brav. Der hatte überhaupt gar keine Probleme beim Aufsatteln, beim Aufsteigen lassen. Das war alles supi. Der hat auch ohne Probleme jemanden oben drauf sitzen lassen. Ich wollte ja auch weiterkommen, wollte das Pferd ja mal irgendwann arbeiten. Hat aber immer ausgeschachtet. Immer nach 5 Minuten konnte er den Rücken nicht mehr oben halten. Der Rücken ist lang geworden und das Pferd hat angefangen auszuschachten. Und wenn man sich jetzt mal mit Schmerzsignalen beschäftigt, dann gehört auch das Ausschachten oder vor allem das Zeigen des Penises zu den Schmerzsignalen dazu. Und wenn da nochmal so ein paar andere Sachen zukommen, wie zum Beispiel das Zukneifen der Augen, das Zurücklegen der Ohren, dann ist das schon auffällig. Ich hatte ja zu der Zeit auch gerade meine Online-Akademie gestartet, den Online-Campus gestartet und habe dafür Trainingstagebücher vom Anreiten, von der Begleitung meiner Jungpferde machen wollen und habe mir dann selber meine Anreitbemühungen auf Video angeguckt und habe mir da mal sehr genau angeguckt, wie das Pferd kaut, wie das Pferd guckt, wie das Pferd sich mechanisch verändert unter Belastung und auch ohne Belastung, wie der sich im Schritt und im Trab verhält. Und da verdichteten sich dann die Hinweise, dass das irgendwie, dass es nicht in Ordnung ist, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich konnte den Finger nicht drauflegen, aber irgendwas war da überhaupt nicht in Ordnung. Dann haben wir den Tierarzt gerufen, hat der Tierarzt sich das angeguckt im Schritt und im Trab und Galopp ging ja nicht so gut. Das fand der Tierarzt noch relativ normal. Und hat dann gesagt, ich weiß nicht, was ich hier soll. Das sieht alles gut aus. Dann haben wir den durchgebeugt und dann haben wir festgestellt, und unser Tierarzt konnte es kaum glauben, haben dann festgestellt, dass das Pferd auf 3 von 4 Beinen lahm war. Deswegen war das auch so schwierig zu sehen. Am lahmsten auf dem rechten Hinterbein. Wir erinnern uns, zur Schulter herein rechts war sehr schwierig. Und am wenigsten lahm, also am besten auf dem linken Hinterbein, was erklärt, warum linksrum alles leichter war und das Pferd auch nicht verstellt hat. Wir können jetzt so in den Kontext setzen, dass das Verstellen immer was mit einem Offloading des gleichseitigen Hinterbeins zu tun hat, es sei denn, der Reiter hat eine schlechte Hand, aber so be it, was mit dem gleichseitigen Hinterbein zu tun hat und dass wir da eben genau die Befunde gefunden haben am Ende des Tages, die wir auch vorher in der Arbeit, die ich schon beobachten konnte. In dem Moment habe ich eine neue Krankheit kennengelernt, die ich bis dahin noch nicht kannte, und zwar eine degenerative Gelenkserkrankung, die offensichtlich bei Kaltbluttrauma relativ häufig ist. Das wusste ich damals nicht, heute weiß ich das. 80% sind betroffen. Bei der die Gelenksflüssigkeit entzündet ist und sich ja in entzündlichen Schüben immer weiter Stück für Stück degeneriert. Das Pferd war zu dem Zeitpunkt 5 Jahre alt. Das war ein ziemlicher Schock. Ich habe dann noch gedacht, wir behandeln alles, was man so behandeln kann. Haben wir über die Jahre immer wieder versucht, hat nicht geklappt. Als das letzte Bein dann auch befallen war und alle anderen so weit degeneriert waren, dass wir Knochen auf Knochen hatten, war dann eben der Punkt gekommen, an dem wir ihn ja erlösen mussten. Immer noch ein nettes Pferd gewesen, aber ja, genau, an dem wir ihn erlösen mussten. Aber zurück zur evidenzbasierten Arbeit. Hätte ich nicht gewusst, hätte ich Schmerzsignale nicht gekannt, hätte ich Ganganomalien nicht gekannt, wäre das Pferd wahrscheinlich einfach, weil der so nett war und sich nicht gewehrt hat, vielleicht hätte der auch damit angefangen, aber ne, weil der Worry Cup so leer bei ihm war und er sich nicht gewehrt hat, wäre der wahrscheinlich unentdeckt durchgerutscht und wäre dann mit seinen entzündeten Beinen da irgendwie unterm Reiter durch die Gegend geeiert. Wir haben uns damals noch sehr darüber gefreut, dass das Pferd schon sehr früh in seiner Ausbildung ein sehr hohes Talent für die Schulgangarten gezeigt hat. Wenn ich heute darüber, also Schulschritt und auch im Trab und dann vom Schulschritt Richtung halbe, dritte Piaf, wenn ich heute darüber nachdenke, bin ich mir nicht mehr sicher, ob das Talent war oder ob ihm die Gangart einfach angenehmer war, weil das Wehebein weniger lang am Boden war. Keine Ahnung. Was auch natürlich interessant ist, und das ist was für mich immer noch schwierig ist, wenn ich Gangbilder betrachte. Ich kann sagen, das ist funktional oder nicht funktional, aber wenn wir echte multiple Lahmheiten haben, vier verschiedene Beine, die lahm sind, oder vier, fünf verschiedene Gelenke, die irgendwie was abgekriegt haben, ist das sehr, sehr schwierig, das im Gangbild auf den ersten Blick zu erkennen und rauszuziehen. Und da müssen wir dann, genau, da brauchen wir dann Tierarzt, da brauchen wir Diagnostik und so weiter und so weiter. Und Tierarzt brauchen wir sowieso, wenn wir eine Diagnose haben wollen. Es ist einfach ganz, ganz wichtig, da dann differenziert hinzugucken und auch an Bildern quasi nicht zu sparen. Aber das war so einer der Punkte, wo ich mit der evidenzbasierten Arbeit in Kontakt gekommen bin und einfach dann auch sagen musste, Mensch, das ist wichtig, dass wir Evidenz darunter haben. Das ist wichtig zu wissen, was ist ein normaler Schritt, was ist ein normaler Trab, was ist ein normaler, ne? So, um dann zu sehen, wenn es in der Ausbildung abnormal läuft. Trotzdem brauchte ich mein Bauchgefühl, das mich immer wieder dahin geschubst hat und gesagt hat, du musst dir das Pferd angucken, auch wenn es unbequem ist. Du musst dir das Pferd angucken, denn das ist nicht normal. Und trotzdem brauchte ich mein Bauchgefühl dann auch die nächsten Jahre darüber, um immer wieder zu schauen, was können wir denn gemeinsam machen? Das Evidenzbasierte, das gibt mir also quasi so ein Framework, an dem ich mich orientieren kann, wo ich ethische Parameter auch setzen kann und sagen kann, hier habe ich nicht nur ein komisches Bauchgefühl, sondern ich weiß, das ist nicht in Ordnung. Und dann kann ich den nächsten Schritt gehen und eben differenzierter schauen. Ich habe also aufgehört, so ein bisschen zu fragen, was mache ich jetzt? Wie kriege ich dieses Problem weg? Und angefangen zu fragen, was sehe ich hier eigentlich und welche Hinweise können wir über das Pferd, was können wir hier über das Pferd sammeln? Das war dann auch später für mich mit allen anderen meiner kleinen Zwerge, mit denen ich konfrontiert war, sehr, sehr wichtig und sehr, 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 sehr hilfreich, denn nun wissen wir alle, der Tassilo hat sich bis zu seinem fünfeinhalb, hat er sich ziemlich normal benommen und auf einmal hat er angefangen, extrem stark zu dissoziieren und Schmerzsignale zu zeigen. Zu dem Zeitpunkt, davon haben wir Videos auf der Plattform, konnte der schon Schritt, Trab, Galopp an der Longe, der konnte schon alle Seitengänge, der war schon quasi fit für den akademischen Bodenarbeitstest. Das Einzige, was auffällig war, war, dass wenn der bergab gelaufen ist, hat er sich stark auf der Vorhand abgestützt und hat nicht in den Hinterbeinen abgefedert. Und das Zweite, was auffällig war, war, dass der in der Bodenarbeit schlechten Zugriff auf das linke Hinterbein hatte. Das ist immer mal so ein bisschen weggerutscht. Und der war aber bis dahin zufrieden. Der war auch immer sehr zugewandt, wir hatten ein gutes Verhältnis. Bis dahin war der zufrieden. Ich habe mich allerdings darüber gewundert, warum er immer dann, wenn er ein bisschen Biegung und Stellung machen sollte, warum der dann angefangen hat, Stresskauen zu zeigen. Je älter er wurde, desto mehr wurde das. Auch da ist das so, wie das so ist. Als guter Reiter, wir kennen alle den Leitsatz von Meindorf, wenn das Pferd einen Fehler macht, dann such den Fehler bei dir. Und wenn du ihn nicht findest, dann suche gründlicher. Habe ich gemacht, habe ich sehr gründlich gesucht, habe mir hier alle möglichen Professionals einfliegen lassen und habe da aus verschiedenen Perspektiven drauf geguckt und konnte dieses Problem aber nicht lösen. Und jeder dieser Professionals hatte seine eigene Theorie dazu. Der eine hat gesagt, du hast einen zu hohen Stress. Der andere hat gesagt, du starrst das Pferd nicht. Du starrst das Pferd zu viel an. Der nächste hat gesagt, du musst den jetzt mal richtig schicken. Und auch solche Geschichten wie eine Probemedikation geben über 2 Wochen hat nicht gegriffen oder hat ein bisschen gegriffen, war ein bisschen besser, aber war nicht richtig gut. Aber damit war ja dann erstmal Schmerz ausgeschlossen. Pustekuchen. Und dann kam der Tag, an dem er über den Paddock galoppiert ist und einfach umgefallen ist. Und dann kam der Tag, an dem ich ihn über die Reitbahn geführt habe und er einfach umgefallen ist. Und da kam der Tag, an dem er angefangen hat, die anderen Pferde anzugreifen, obwohl er sonst ein sehr, sehr soziales Pferd, ein sehr, sehr sozialer Hengst war. Sogar da habe ich noch mich selber angezweifelt und gedacht, naja, vielleicht ist meine Idee von Hengsthaltung doch ein bisschen zu modern. Vielleicht muss er einfach kastriert werden. Die Kastration hat dann auch Ruhe gebracht im Hinblick von, er hat die anderen Pferde nicht mehr angegriffen. Der Rest ist da geblieben an Verhaltensabnormalitäten. Wenn wir uns nun also auch im Summit beschäftigen mit dem Thema Inside the Horse's Mind, ist ein ganz großer Teil davon auch, was ist normal und was ist abnormal, um das abgrenzen zu können, um dann nicht alles zu pathologisieren, sondern um dann ganz klar herauszufinden, wo bin ich denn hier noch in dem grünen Bereich bei meinem Pferd? Wo fühlt er sich noch gut im Training? Wo hat der, ne, wir wollen den hier in der Bubble, in der wir sind, wir reden ja immer alle davon, das ist kein Reitautomat, wir wollen das Pferd, dass das Pferd Mitspracherecht hat. Aber wir können dem Pferd doch nur dann Mitspracherecht geben, wenn wir wissen, was normal und was abnormal ist. Sonst wissen wir das doch gar nicht. Ich habe das Pferd 27 Mal von verschiedenen Tierärzten untersuchen lassen, hatte Osteopathen da, weil ich gedacht habe, komm, bei den eigenen Pferden kriegst du das sowieso nicht hin. Alle hatten, so, ne, bei den eigenen ist man immer ein bisschen homeland, alle hatten ihre verschiedenen Theorien von, das Pferd hat ein Wurmaneurysma bis hin zu Patella, bis hin zu, der hat überhaupt nichts. Und erst als wir dann den Hals geröntgt haben, und zwar ordentlich geröntgt haben, nicht nur von der Seite, ich kann diese lateralen Aufnahmen kaum noch ernst nehmen, ordentlich geröntgt haben, haben wir dann festgestellt, das Pferd hat Wobbler. Sehr überraschend, denn unsere Haltungsbedingungen waren so gut, dass das Pferd nicht mit 3 Jahren schon tot war und hochgradig ataktisch und auffällig, sondern erst mit 5,5 anfing, auffällig zu werden und dann ging die Regression eben sehr, 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 sehr schnell. Emotional für mich als Pferdebesitzer krass schwierig. Von der ausbilderischen Perspektive, also für mich wenn wir da mit dem Beobachtungsblick dran gehen, wenn wir da dran gehen und sagen, okay, wenn wir wissen wollen, wie haben die verschiedenen Bewegungseinheiten Einfluss aufeinander, wie gehen wir hier in die Beobachtung rein, dann natürlich total wichtig für meine Ausbildung. Ich habe da mega viel von gelernt. Mega viel von diesen Wenn-Dann-Ketten. Erst fällt dieses System aus, dann fällt dieses System aus. Genauso wie beim Vilja. War das schön? Nee, war nicht schön. Fand ich richtig schlimm. Ich habe das Pferd immerhin 4,5 Jahre aufgezogen. Ich hatte Träume, ich hatte Ideen, ich hatte Hoffnung. Und natürlich war das schlimm für mich, mein Kind, meinen Partner zu verlieren. Und gleichzeitig war ich sehr dankbar, dass ich diesen Denkrahmen hatte. Sonst weiß ich nicht, wie lange das gedauert hätte. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hätte oder ob wir es überhaupt geschafft hätten, bei diesem Pferd herauszufinden, was da eigentlich los ist. So ein bisschen Patella, so ein bisschen Knie, das kann man ja in vielen Fällen zumindest auftrainieren. Das wäre ja gar kein Thema. Für mich war das wichtig, auch hier die evidenzbasierte Perspektive zu haben und zu sagen, pass auf, wenn das, dann das, wenn dies, dann jenes, wenn wir das und das und das schon gemacht haben, es geht trotzdem nicht weiter, dann jenes. Wenn das Pferd in der Arbeit immer so explodiert, dann dieses. Also ganz wichtig, dieses Framework einfach für sich zu haben und seinem Pferd dann auch zu glauben und quasi die Argumente in der Hand zu haben. Ich erlebe ganz viele Fälle, wo Kunden zum Tierarzt gehen oder beim Tierarzt waren. Dann machen wir 3 Bilder von der Halswirbelsäule, von der Seite, da sieht man nichts drauf, dann hat er auch nichts. So einfach ist das nicht. Oder man macht eine Testmedikation und dann hat der nichts, wenn der darauf nicht anspricht. So einfach ist das einfach leider nicht. Und da würde ich immer dafür plädieren, dem eigenen Pferd zu glauben und diesen Denkrahmen zu haben von, okay, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung, das haben wir schon alles ausgeschlossen, das haben wir schon optimiert. Aber wenn der jetzt immer sagt, das ist Aua, dann muss das auch Aua sein. Das heißt also, ich bin da überhaupt gar nicht hingegangen und habe gesagt, Mensch, mir ist langweilig, in Norwegen ist immer so dunkel. Eine Kollegin von mir sagt immer, ich bin die Frau, bei der es so dunkel ist, deswegen liest die alle Studien. So war das überhaupt nicht, sondern ich bin in der Arbeit mit meinen eigenen Pferden oder im Leben mit meinen eigenen Pferden, und ich könnte euch jetzt noch 5 andere Fälle erzählen, immer wieder an diese Decke gestoßen. Ich sagen konnte, mit den normalen Mitteln der Ausbildung, und ich bin jetzt eine ziemlich versierte Ausbilderin, kann ich das nicht mehr lösen, ohne dass wir Verhaltens- oder Gangabnormalitäten sehen. Und dann wird's interessant. Ich bin also immer wieder an diesen Deckel gestoßen, und dann habe ich angefangen zu gucken und zu sagen, wie kann ich diesen Deckel denn öffnen? Und so bin ich dann in verschiedene Fort- und Weiterbildungen gegangen, bei dem ich immer wieder das eine oder andere Puzzleteilchen dazu geholt habe. Vor allem ging es dann aber auch darum, die Puzzleteile zusammenzusetzen und hier die Erfahrung, die Beobachtung, die Praxiserfahrung, und das ist Level der Evidenzpyramide, zusammenzusetzen und zu sagen, Mensch, was wissen wir denn hier aus der Wissenschaft? Und was macht das in der Praxis? Natürlich hätte ich beim Vilja einfach, wenn wir aus reitkünstlerischer Sicht da drauf gucken können, einfach die ausfallende Hüfte im Schulter herein auf der rechten Hand mit Kruppe herein korrigieren können. Hätte am Anfang auch funktioniert. Natürlich hätte ich das Pferd einfach nur in den Piaffen arbeiten können und sagen können, der hat halt keinen Trab. Hätte das seine Probleme gelöst? Nee, natürlich nicht. Hätten ihm die Beine und die Gelenke immer noch wehgetan? Ja, klar. Und dann hätte ich daneben gestanden und mich gefragt, warum ist das Pferd Stück für Stück immer trageerschöpfter? Und dann wären die Trainingstheoristen um die Ecke gekommen und gesagt, na klar ist der immer trageerschöpfter, weil der kann ja keinen Ausdauertrab. Und dann hätten wir Ausdauertrab gemacht, das hätte das Pferd nicht geschafft, dann hätte der angefangen zu stolpern und na, so geht die ganze Kaskade. Dann hätte der angefangen, sich nach oben wegzustrecken, um die Vorhand, die wehtut, zu entlasten. Da hätte der Ausbinder draufgekriegt und so weiter und so weiter. Ein Symptom nach dem anderen geframed. Aber das Pferd hätte keine Hilfe bekommen. Beim Tassilo so ähnlich. Natürlich hätte man da sagen können, wenn man den ganzen Denkrahmen oder Hintergrund nicht hat, wie stärkt man die Hinterhand, wie kann man mit Propriozeption arbeiten und so weiter und so weiter. Dass aber nicht ein normaler Halswirbel in diesem Körper war. Und das Pferd 24 Stunden am Tag Nervenschmerzen hatte und dass das zu Statikveränderungen geführt hat und zu Anomalien in der Bewegung, das hätte sich nicht geändert. Und dann wären immer mehr Methoden gekommen und immer mehr verrückte Dinge, um das Symptom wegzumachen. Dann hätten wir vielleicht irgendwann noch das Magengeschwür gefunden, was da rausgekommen wäre. Dann hätten wir ihm den Rücken behandelt, weil der dann auch Kissing Spines gekriegt hätte als Kompensation davon und so weiter und so weiter. Das Ursprungsproblem hätten wir aber nicht gefunden, hätten wir nicht diesen evidenzbasierten Rahmen da außenrum gesetzt, hätten wir nicht verstanden, wie die verschiedenen Bewegungseinheiten miteinander funktionieren. Und wie es hier weitergeht. Ich denke, das war für mich ein ganz wichtiger Schritt. Und so halte ich das auch mit meinen Schülern und so halte ich das auch in der Ausbildung. Immer dann, wenn sich was durch Training verbessert, dann braucht man nicht viel mehr tun als Training. Aber wenn sich das durch Training nicht verbessert, ich sage mal, gebe der Sache mal so 6 bis 12 Wochen, dann müssen wir eben aus einer anderen Perspektive dahinschauen und gegebenenfalls von der anderen Seite eingreifen. Können wir das nur mit Ernährung oder mit Haltungsanpassungen auffangen? Fantastisch. Brauchen wir vielleicht tierärztliche Unterstützung? Ja, dann ist das so. Aber mein Punkt ist tatsächlich auch da der sehr akademische Gedanke, das Pferd als Pferd sehen, mit Liebe auf dieses Pferd gucken und es als dieses Wesen annehmen, was es ist. Denn das kann ich ja sowieso nicht ändern. Und und dann ehrlich bleiben, also ehrlich mit sich bleiben und ehrlich mit dem Pferd bleiben. Und wenn wir schon mal bei dem Thema sind, evidenzbasiert bedeutet für mich auch, dem Schüler, dem Kunden gegenüber ehrlich zu kommunizieren, was geht und was nicht geht. Und wenn ich sage, was nicht geht, dann sind viele Leute auch erleichtert. Was wir nicht machen, was ich nicht mache, ist das Prinzip Hoffnung verkaufen. Das ist das, was viele Methoden, viele Reitweisen und viele Körperarbeitstechniken immer gerne machen. Die verkaufen das Prinzip Hoffnung und sagen, wenn du das machst, dann wird alles gut. Wenn ich aber die Physiologie unten drunter nicht sehe, wenn ich Schmerzgesichter nicht kenne, wenn ich Schmerzzeichen nicht kenne, wenn ich Ganganomalien nicht kenne, ja, dann ist das natürlich schwierig, das auch in den Kontext einzuordnen. Und wenn ich dann den einen oder anderen Account sehe, der sich immer eine Studie aus dem Zusammenhang nimmt und diese dann für die eigenen Zwecke zurechtbiegt, dann würde ich mir immer etwas mehr evidenzbasiertes Wissen wünschen. Denn evidenzbasiert bedeutet auch, dass man weiß, dass Papier geduldig ist und dass das eine Paper es nicht reißen wird, sondern dass es immer um den Zusammenhang der verschiedenen Sachen geht und um Kontext und darum, wenn man sich die eine oder andere Studie durchliest, dann ist die erste Seite dieser Studien sehr oft damit beschäftigt, Querverweise zu machen auf die ganzen Paper, auf die sie sich bezieht und die quasi als bekannt vorausgesetzt worden sind oder deren Ergebnisse benutzt worden sind, um den nächsten Versuchsaufbau zu machen. Und das ist was für mich auch ein gutes Paper auszeichnet. Das steht nicht für sich alleine im luftleeren Raum, sondern das muss sich auf den Kontext beziehen. Keiner alleine wird das Rad neu erfinden und darum geht es auch gar nicht, sondern es geht darum, Pferde so zu sehen, wie sie sind, Trainingsmethoden zu nutzen, die dem Pferd nicht schaden und insgesamt gemeinsam eine schöne Zeit miteinander zu haben, ohne das Pferd in Form oder Dogmen zu pressen. Denn für mich ist ein Pferd nicht weniger wertvoll, weil es die eine oder andere Läsion hat. Aber es muss fit genug zum Überleben sein. Und für mich ist ein Pferd nicht weniger wertvoll, wenn es nicht trainierbar ist. Und trainierbar bedeutet immer, im Kontext der Physiologie bedeutet trainierbar immer, wir setzen Trainingsreize in einem Bereich von über 150 oder im Idealfall 180 Beats per Minute. Also sind nicht drei Galoppsprünge, es ist schon ziemlich viel Galopp, ne? Denn da würden wir den echten Trainingsaufbau im Hinblick auf Zuwachs im Muskeldiameter sehen. Ich finde also nicht, dass ein Pferd dann weniger wertvoll ist. Ich finde aber auch schon, dass wir das sehen müssen und sagen müssen, Mensch, dein Pferd schleppt mit beiden Hinterbeinen. Das sieht so aus, als wäre da in der Hüfte was nicht in Ordnung. Wir müssen uns ernsthaft überlegen, kann man da noch irgendwie was machen aus tierärztlicher Perspektive? Das ist dann nicht mehr mein Bereich. Da würde ich dann immer darum bitten, sich Hilfe dazu zu holen. Und ansonsten müssen wir uns ernsthaft überlegen, ist Reiten überhaupt noch eine gute Idee? Ist Langstreckereiten überhaupt noch eine gute Idee? Oder machen wir andere schöne Sachen? Wir können ja auch Freizeitpferdegymnastik machen oder wir können ja auch Rentnergymnastik machen. Es gibt ja ganz viele andere schöne Dinge außerhalb von Trainingsreizen, die wir miteinander machen können oder wo der Trainingsreiz sehr individuell zu dem Pferdekörper passen darf. Ich kann ja auch keinen Marathon laufen, nicht wahr? Also da reicht ja hier auch ein bisschen Pilates auf dem Boden. Also ich glaube, das ist für mich der allerwichtigste Aspekt. Wenn wir uns evidenzbasiertes Arbeiten angucken, bedeutet das für mich no bullshit. Wenn mir noch irgendeiner erzählt, wir müssen den Rücken des Pferdes heben, dann muss ich den, glaube ich, verhauen. Wenn mir irgendeiner was über Nervensystemregulation erzählt, dann muss ich den, glaube ich, verhauen. Sondern es geht immer wieder um Kontext schaffen, das Pferd im Kontext seiner Umwelt anzuschauen, das Pferd im Kontext seines Körpers anzuschauen und dann gute Entscheidungen zu treffen. Es geht nie darum, dass wir mit evidenzbasiertem Arbeiten ein Korsett anziehen wollen, das uns nichts mehr erlaubt. Im Gegenteil, Je mehr Evidenz wir haben und je mehr wir akzeptieren können, ja, was manchmal schwer zu akzeptieren ist, aber je mehr wir akzeptieren können, dass wir alle in mehr oder weniger unperfekten Körpern leben, in mehr oder weniger funktionalen Körpern, desto mehr können wir darauf schauen, dass unser Training der Funktionalität, also und damit auch der Lebensqualität dieses Tieres hilft, als irgendwelchen Geistern hinterher zu rennen oder irgendwelchen Korsetten hinterher zu rennen, weil man das jetzt so machen muss oder weil der Herrgott XY erzählt, die Pferde müssen jetzt alle irgendwie abkauen oder die Pferde müssen jetzt alle mit dem Kopf nach oben oder die müssen mit dem Kopf nach unten oder die müssen auf die Hinterhand, sondern wir können das Pferd dann annehmen als das Wesen, was es ist und für dieses Tier der Entscheidungen treffen, die sich dann auch für mich gut anfühlen und diese Dissonanz, die wir ja oft körperlich spüren, auflösen. Ich hoffe, dass das oder das ist für mich ein wichtiger Schritt in eine neue Pferdewelt. Das ist für mich ein wichtiger Schritt in ein ethischeres Sein mit Pferden. Und ich hoffe, dass das die Zukunft ist und daran arbeiten wir viel und vor allem in unserer Masterclass arbeiten wir viel daran. Die Mädels arbeiten richtig, richtig hart. Die machen alle eine tolle Arbeit. Und ich hoffe, dass bei denen jetzt anfangen oder bei denen fangen jetzt an, die Puzzlestücke immer mehr zusammenzufallen. Und ich weiß, dass unsere Schülerin aus Finnland zum Beispiel sehr, sehr viel unterwegs schon ist, um Pferden und Menschen zu helfen, Ganganalysen zu machen und zu gucken, wie können wir denn hier auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und das macht mich ganz froh, denn ich glaube ganz fest daran, dass wir gar nicht so viele ja, wilde Menschen, die sich auf meinem Instagram-Profil rumtummeln, in der Bevölkerung haben, sondern dass wir ganz viele Leute haben, die Pferde wirklich lieben und die eine schöne Zeit mit ihnen verbringen wollen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Rest-Summit. Vielleicht sehen wir uns nächste Woche schon zur Infoveranstaltung für die Masterclass. Vielleicht seid ihr in der nächsten Runde sogar dabei. Ansonsten lasst uns gerne ein Herzchen hier, teilt den Podcast mit den anderen. Na, ihr wisst schon, damit wir nicht so viel für Instagram arbeiten müssen, sondern ja, viel mehr am Pferd sein können. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis bald.